herzlich willkommen zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. An meiner Seite die großartige, großherzige, mich ständig zum Lachen bringende, wie eben auch Katrin Jakob.
Und natürlich an meiner Seite die, ihr wisst doch Bescheid, einzigartige, fröhliche, unvergleichliche Kim Seidler. Diesmal steigen wir in den Boxring, Kim.
Die Stimmung ist Juti heute Abend.
Die Stimmung ist gut.
Heute haben wir eine Frau für euch, die viele, viele, viele verschiedene Themen miteinander verbindet, aber vor allem für eine richtig geile, großartige Aktion bekannt geworden ist, die wir, ja, ruhig Heldinnentat nennen dürfen. Zuletzt stand ja im Hier und Heute vermehrt die Frage im Raum, wie sich demokratische Institutionen wehren können gegen Versuche radikaler Kräfte, sie anzugreifen, auszuhöhlen oder gar zu übernehmen und schließlich auch abzuschaffen.
Ihr wisst vielleicht, von wem die Rede ist oder von welcher Partei. Naja, leider ist das ja in der jüngeren deutschen Geschichte schon mal passiert. Und viele wissen zwar vom Wirken der Nationalsozialisten ab 1933, vom Hitlerputsch 1923 jedoch dann nicht mehr ganz so viele. Dass die Machtübernahme der Nazis nicht schon 10 Jahre früher passierte, das haben wir der Frau zu verdanken, die wir euch heute vorstellen möchten. Doch ihr Wirken kann und sollte nicht nur auf diese Zeit beschränkt werden, denn sie war und ist noch so vieles mehr. Politikerin, ausgebildete Heilgymnastin, dem Vorläuferberuf der Physiotherapie, Pionierin der sozialen Arbeit, sechsfache Mutter und Gründerin mehrerer kirchlicher Einrichtungen, die sich sozial engagieren, insbesondere für Frauen, Präsenz, denn viele von diesen Einrichtungen gibt es bis heute.
Es wird heute um eine Frau gehen, von der ihr zu Unrecht vermutlich noch nie gehört habt. Ich musste wirklich, Katrin, einmal an mein Geschichtsbuch zurückerinnern, auch an den Hitlerputsch, und da wurde sie namentlich nicht genannt. Es ist Ellen Amann. Sie ist eine Heldin des frühen Widerstandes gegen den Nationalsozialismus und Pionierin der modernen Sozialarbeit.
Ja, tusch, kann man nicht oft genug sagen. Nee. Und weil ihr das von uns kennt und gewöhnt seid, fangen wir wie immer an mit Geburt und Kindheit. Magst du starten, liebe Kim?
Jawohl, sehr gern. Los geht's. Ellen Amann, ich hoffe, dass ich es richtig ausspreche, oder Amann. A-M-M-A-N-N, falls ihr sie googeln wollt, go for it, wurde am 1. Juli 1870 geboren. Und zwar in Stockholm, in Schweden, als Tochter der Familie Sundström. Sie wuchs in einer offiziell protestantischen Familie auf, wurde dann auch entsprechend getauft, wenige Tage nach ihrer Geburt. Und zwar auf den wohlklingenden Namen Ellen Aurora Elisabeth Morgenröte. Nachname Sundström, noch nicht Amann. Die Familie fühlte sich trotz protestantischer Taufe allerdings mehr zum Katholizismus hingezogen.
Zu den Hintergründen ganz kurz. In Schweden war der Protestantismus seinerzeit Staatsreligion und die protestantische Taufe faktische Voraussetzung, Achtung, zur Erlangung der schwedischen Staatsbürgerschaft. Klingt verrückt, ist aber so. Also komplette Religionsfreiheit gibt es in Schweden auch erst seit 1951. Den Säkularismus, also die Trennung von Staat und Kirche, erst seit 2000. Damit ist die Trennung schon weiter als in Deutschland, denn dort wird seitdem auch keine Kirchensteuer mehr vom Staat eingetrieben.
So wichtig, danke dir, Katrin. Und was tat Ellens Mutter Carolina Sophia Lilly Häggström, also Rufname Lilly, damals, die übrigens Journalistin und in der schwedischen Frauenbewegung aktiv war? Sie konvertierte illegalerweise 1881, also heimlich, zum Katholizismus und zog auch ihre Tochter in dem Sinne auf. Zusammen mit Ellens Vater Dr. Karl Rudolf, der bereits 1889 starb und Lehrer sowie Redakteur bei einer Lokalzeitung war, setzte sich Mutter Lilly noch für etwas anderes ein, nämlich für die Bildung.
Schon ein bisschen verrückt, wie viele Lehrerkinder wir wieder vorgestellt haben, aber das nur am Rande.
Allerdings, durch die Beziehungen Ihrer Mutter wurde es Ellen ermöglicht, an der Franska Skolan unterrichtet zu werden, zu Deutsch an der französischen Schule, an der katholische Ordensschwestern unterrichteten. Die Sœurs de Saint-Joseph de Chambéry waren das. Die Schule war eigentlich für Kinder von Diplomaten gedacht, die natürlich häufiger auch dem katholischen Glauben, natürlich ist das ein bisschen sehr salopp formuliert, die häufiger auch dem katholischen Glauben angehörten und ohnehin keine schwedische Staatsbürgerschaft hatten oder vielleicht auch brauchten. Wir wissen jetzt nicht genau, ob ihre 1872 geborene Schwester Harriet Sundström durch dort auch unterrichtet wurde. Diese wurde übrigens später Künstlerin. Sie malte Landschaftsbilder.
Ellen konvertierte wohl mit 14 Jahren zum katholischen Glauben. Wann sie das offiziell tat, ist uns allerdings nicht bekannt. In der französischen Schule hat Ellen wohl neben der Religionsausübung auch eine ganze Menge gelernt. Das ist doch schön. 1888 legte sie ihr Abitur nämlich nicht in ihrer Schule ab, sondern als sogenannte Externe in der Stockholmer Mädchenschule, der Wallinska Skolan. Da hatte ihre katholische Schule sie offensichtlich gut aufs Abitur vorbereitet. Genau das wollte Ellen schließlich auch machen, als Lehrerin arbeiten, und zwar für Geschichte und Sprachen. Hier war dann offenbar der Vater dann doch dagegen. Kurz darauf ging Mutter Lilly mit ihren Töchtern auf eine Deutschlandreise zum Schloss Surenberg im heutigen NRW, deren Schlossherrin Freifrau Maria Franziska von Heeremann von Seutwig Ellen für etwa ein Jahr als Haustochter aufnahm. Heute würde man dazu vielleicht Au-pair eher sagen. Dort verbesserte Ellen ihre Haushalts- und Sprachkenntnisse und freute sich über das offene Leben als Katholikin. Sie ging täglich in die Kirche, sehr gläubiges Mädchen oder junge Frau. 1889 starb dann, wie bereits erwähnt, Ellens Vater Rudolf.
Ja, trotz des Todes ihres Vaters nahm Ellen nach ihrer Rückkehr nach Stockholm den geplanten Berufsweg als Lehrerin nicht auf. Sie begann stattdessen die Ausbildung der Heilgymnastik und fand auch die Liebe. Mutter Lilly vermietete nämlich nach dem Tod des Vaters einige Zimmer, darunter an den bayerischen Arzt und Orthopäden Dr. Ottmar Ammann. Der war damals 29 Jahre alt, der zur Weiterbildung in Ellens Fach Heilgymnastik in Stockholm weilte und sich in Ellen verliebte. Ellen schloss daraufhin ihre Ausbildung nicht ab, sondern heiratete Ottmar im Oktober 1890. Da war sie 20 Jahre alt. Ja, ihr habt schon gemerkt, wir haben gesagt, er hat sich in Ellen verliebt. Wir wissen jetzt nicht, ob es andersrum auch so war, ob das jetzt, oder ja, wir können ja nur spekulieren. Damit einher gingen auch weitere Zäsuren. Einerseits heiratete das Paar ganz offiziell katholisch und damit verlor Ellen ihre schwedische Staatsbürgerschaft. Sie erlangte damit aber die deutsche Staatsbürgerschaft und zog mit ihrem Ehemann nach München. Dort arbeitete sie als Verwalterin in der orthopädischen Praxis ihres Mannes und bekam 6 Kinder, 5 Söhne und eine Tochter. Der älteste von ihnen war Albert Maria, geboren 1892, der später katholischer Priester sowie Kirchen- und Kunsthistoriker wurde. Ihre Tochter Maria Elisabeth, 1900 geboren, folgte der Laufbahn der sozialen Arbeit der Mutter, auf die wir jetzt mal so langsam kommen werden. Grundlage ihres Schaffens war eine große Sehnsucht nach Gleichberechtigung. Zitat: Soll die Frau denn wirklich immer nur schweigen und tragen? Eine Frau hat doch ein Recht im Haus und auch außer dem Hause. Warum nicht dasselbe Recht wie der Vater und Mann? Immer noch kann ich mich in die Forderung des Duldens nicht ganz finden. Sie sehen, immer noch nicht habe ich verzichten gelernt auf meinen eigenen Willen. Zitat Ende.
Wie schön, dass sie das noch nicht gelernt hat und auch weiterhin nicht tun wird, aber dazu kommen wir jetzt. In der Praxis ihres Mannes wurde Ellen dann auch immer wieder mit den Sorgen und Nöten, insbesondere von Frauen, konfrontiert. Der Frauenbund Schwabhausen schreibt dazu, Zitat: Das Ammannhaus war stadtbekannt. Menschen aller Schichten gingen dort ein und aus. Durch ihre Arbeit in der Klinik kommt Ellen mit Not und Bedürftigkeit in Kontakt. Ihr Mann Ottmar kennt einflussreiche Familien und hat Verbindungen. Seit etwa 1850 verändern sich die Lebensbedingungen in Bayern weg von der Agrar- und hin zur Industriegesellschaft. Dies bringt unter anderem Armut und Unsicherheit, gerade auch für Frauen, mit sich. Zitat Ende. Ich weiß gar nicht, ob es Schwabhausen oder Schwabenhausen heißt. An dieser Stelle gerne nochmal nachrecherchieren. Mhm. Ellen versuchte, diesen Menschen zu helfen und engagierte sich in unzähligen Vereinen, die sie zum Teil auch selbst gründete. Der wichtigste davon war 1895 der Marianische Mädchenschutzverein, zu deren Mitbegründerin Ellen gehörte und bis zu ihrem Lebensende und bei dem sie bis zu ihrem Lebensende auch im Vorstand blieb. Verschiedene dieser Schutzvereine gründeten sich in dieser Zeit in Deutschland, Frankreich und der Schweiz und schlossen sich später zum Internationalen Katholischen Verband für Mädchen- und Frauensozialarbeit mit Sitz in Genf zusammen, der auch INVIA genannt wird. Ziel der Organisation war und ist es, junge Frauen und Mädchen bei der Eingewöhnung an neue Wohnorte zu unterstützen, bei denen sie sich aus beruflichen Gründen niederlassen. Doch das blieb nicht Ellens wichtigste Mitgründung. Noch 1897 gründete sie nämlich mit Unterstützung der Gräfin Christiane von Preysing-Lichtenegg-Moos die erste katholische Bahnhofsmission in München, nachdem die erste evangelische Bahnhofsmission 3 Jahre zuvor vom Pfarrer Johannes Burkhardt gegründet wurde, und zwar am Berliner Ostbahnhof. Dabei gibt es eine hohe Deckungsgleichheit mit den Zielen des Marianischen Mädchenschutzvereins, der sich bereits dem Schutz von Mädchen am Münchner Zentralbahnhof verschrieben hatte. Ein Zitat von Ellen selbst: voll jugendlicher Hoffnung, ahnungslos der Gefahren, die ihnen drohen, in zweifacher Hinsicht, in Form von Ausnützung und in Form von Verführung, kommen sie an. Wie ergeht es ihnen dort?
So wichtige Frage, ne? Die Bahnhofsmission leitete Ellen auch ganze 20 Jahre selbst. Ziel war vor allem, reisende Mädchen und Frauen vor den Gefahren von Mädchenhandel und Prostitution zu schützen. Deutschland war bis zum Ersten Weltkrieg nämlich ein bekanntes Transitland für Mädchenhandel.
Krass.
Heftig. Wirklich ein dunkler Fleck in der deutschen Geschichte, von dem nur wenige wissen. Und darüber, Katrin, machen wir definitiv auch nochmal eine Sonderfolge, ja, weil das hat mich voll von den Socken gehauen.
Total, total.
Nach dem Ersten Weltkrieg passten sich die Bahnhofsmissionen immer wieder den sich verändernden sozialen Gegebenheiten an und unterstützten zum Beispiel auch heimkehrende Soldaten, alleinreisende Hilfskräfte, Kinder und Jugendliche. Um solche Anliegen zu verstärken, wurde bereits 1910 die Konferenz für kirchliche Bahnhofsmission in Deutschland, kurz KKBM, gegründet, die für eine stärkere Zusammenarbeit der protestantischen und katholischen Einrichtungen eintrat. 1939 wurden die Bahnhofsmissionen unter den Nazis verboten und deren Aufgaben von der NS-Frauenschaft übernommen. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges nahmen die Bahnhofsmissionen ihre Arbeit dann langsam wieder auf. Mit der Zeit wurden dann verstärkt mobil eingeschränkte Reisende und auch Arbeitssuchende mit Alkohol- und Schuldenproblemen, Obdachlose und Asylsuchende zum Mittelpunkt der Bahnhofsmissionen. Ja, nun haben wir schon ein bisschen vorweggegriffen, aber Ellen war natürlich eine extrem engagierte Pionierin und gerade in der Frühzeit enorm wichtig, diese sozial orientierte Arbeit zu organisieren und auch zu profilieren.
Dieser kleine Ausflug bleibt uns auf jeden Fall oder sei uns auf jeden Fall erlaubt, denn die Gründung der ersten katholischen Bahnhofsmission in Deutschland war eine der ganz großen Lebensleistungen der Ellen Ammann. Aber da hört es ja noch lange nicht auf. 1904 gründete sie eine Zweigstelle des im Jahr zuvor in Köln gegründeten KFB, dem Katholischen Frauenbund, heute Katholischer Deutscher Frauenbund, kurz KDFB. Als Begründung zitiert die Bayerische Staatszeitung sie mit den Worten: um zu verhindern, dass man die katholischen Frauen an protestantische und radikale Frauenrechtlerinnen verlieren könnte. Dabei soll Ellen sich laut der Monacensia, einer bibliothekarischen Initiative in München, gut verstanden haben mit radikalen Frauenrechtlerinnen wie Anita Augsburg. Ne? Auch gerne in unsere Folge 247 nochmal reinhören und in deren Lebensgefährtin und ihre Lebensgefährtin Lida Gustava Heimann, die wir in der Folge auch ausführlich erwähnt haben. Mit radikaleren Methoden haben wir uns ja in unserer ersten Folge zur britischen Suffragette Emmeline Pankhurst beschäftigt. Das ist die Folge 264. Allen jedenfalls übernahm noch im selben Jahr, im Dezember 1904, den Vorsitz der Münchner Zweigstelle und gründete für den Bund auch noch 1911 den Bayerischen Landesverband. Bereits 1912 war Allen dann Vorsitzende der Landesverbände, ja, Plural, denn ab 1918 stellvertretende Vorsitzende des Gesamtverbands in Köln. Ich frage mich wirklich, wie hat diese Frau da den Überblick behalten? Ziel ihres Wirkens im katholischen Frauenbund waren jedenfalls vor allem die professionelle Organisation von sozialer Arbeit und Bildungsangeboten mit dem Schwerpunkt weibliche Bildungsstätten. Zitat: Soziale Arbeit darf nicht im Dilettantentum stecken bleiben, denn sie ist verantwortungsvolle Arbeit am Menschen, mehr wie jede andere. Zitat Ende. 1909 entstand so eine sozial-karitative Frauenschule. 1916 wurde diese auf 2 Jahre ausgeweitet auf eine Unter- und eine Oberstufe und das mitten im Krieg. Dürfen wir auch nicht vergessen.
Ja. Allen hat natürlich auch Hilfe gehabt, nämlich von keiner geringeren als Frauenrechtlerin Alice Salomon. Die Wegbereiterin der sozialen Arbeit. Ihr haben wir natürlich auch die Folge 139 gewidmet. Hört da gern mal rein. Allen unterdessen ließ es sich nicht nehmen, auch selbst dort zu lehren. Einmal in der Woche, und zwar das Fach Frauenfrage und Frauenbewegung. Auch diese Schule gibt es bis heute. Sie wurde 1964 in Allen-Amann-Schule umbenannt und 1971 in die Katholische Stiftungshochschule München integriert. Die erwähnte bibliothekarische Initiative Monacensia dazu, Zitat: Die Gründung der sozial-karitativen Frauenschule war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Professionalisierung der sozialen Arbeit. Zitat Ende. Ihr seht schon, da sind eine Menge Schnittstellen zusammengekommen. Frauenrechte, Bildung, soziale Arbeit, Sicherheit und auch religiöse Themen. 1914 erhielt Allen für ihre karitative Arbeit den päpstlichen Orden Pro Ecclesia et Pontifice. Das muss für die tiefgläubige Allen eine enorme Ehre gewesen sein, zumal sie sich im Jahr 1914 verstärkt religiös engagierte und vor Ehemann Ottmar verheimlicht mit einigen Mitstreiterinnen in diesem Fall, ein Noviziat beim Dritten Orden des Heiligen Franziskus begann, aus dem sie als Schwester Brigitte hervorging. Und die tat was? Ja, sie gründete etwas, und zwar 1909 die Vereinigung katholischer Diakoninnen, VKD abgekürzt, die 1921 die offizielle Approbation vom erzbischöflichen Ordinariat München und Freising erhielt. Diese Vereinigung erwarb ein Haus in der Clemensstraße in München und existiert als Säkularinstitut Ancille Sanctae Ecclesiae, seht's mir nach, kurz ASE, bis heute. Diese Gründung besteht bis heute unter diesem bekannten Namen, was auf Deutsch so viel heißt wie Dienerinnen der Heiligen Kirche. Die Umbenennung erfolgte 1952 im Zuge der Anerkennung als sogenanntes Säkularinstitut durch die damalige Religionskongregation in Rom. Ein Säkularinstitut, um euch mal ein bisschen abzuholen, ist eine besondere Form des geweihten Lebens in der katholischen Kirche. Anders als Ordensleute leben die Mitglieder nicht in einem Kloster, sondern mitten in der Welt, in ihrer eigenen Wohnung, im Beruf, im Alltag. Sie leben aber dennoch nach den evangelischen Räten von Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam. Packen wir euch gerne die Shownotes. Diese Lebensform verbindet Spiritualität mit gesellschaftlichem Engagement genau im Sinne der Gründerin. Wie das bei Allen zu ihrem Privatleben mit Ehe und 6 Kindern sowie ihrem rebellischen Geist passte, wissen wir nicht so ganz, aber denken, dass Religionsausübung Privatsache ist und dass alle ja für sich selbst entscheiden müssen.
Vielleicht hilft uns ja ein Zitat da etwas weiter. Wir brauchen neben der verheirateten Frau eine Schar von unverheirateten Frauen, die unabhängig sind, die aus Liebe zu Gott verzichtet haben auf die Ehe und sich ganz rückhaltlos der Bewegung, der sozialen Versöhnungsarbeit, der Caritas gewidmet haben mit all ihren Kräften, und zwar nicht als Klosterfrauen, sondern in jenem dritten Beruf der Jungfrau in der Welt, der noch zur vollen Blüte sich entfalten muss. Okay. Zitat Ende.
Mhm. Da sind wir bei allem Gründungsfeuerwerk auch schon direkt über etwas hinweggegangen, nämlich über Allens offizielles politisches Wirken.
Wir erinnern uns, 1919 war nicht nur das Gründungsjahr der eben erwähnten Vereinigung katholischer Diakoninnen, sondern auch das erste Wahljahr für Frauen. Nach der Einführung des Frauenwahlrechts im Deutschen Reich im November 1918. Allen war damals Mitglied der konservativ ausgerichteten Bayerischen Volkspartei, BVP. Sie wurde 1919 als eine der ersten Frauen in den Bayerischen Landtag gewählt und gehörte diesem bis 1932 an. Sie war damit auch eine der wenigen Frauen, die ihren Sitz im Landtag während der Weimarer Republik behielten. Dort war sie zuständig für, wie sollte es anders sein, Jugendfürsorge, Gesundheitswesen, öffentliche Fürsorge und Wohlfahrtspflege. Der Sachbuchautor Wolfgang Berger würdigt ihren Einsatz für die staatliche Anerkennung der Wohlfahrtspflegerinnen mit den Worten, Zitat, ihrer Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass im März 1926 in Bayern die entsprechenden Ausbildungsstätten die staatliche Anerkennung erhielten, die in anderen Ländern schon längst erfolgt war. Zitat Ende. Die politische Arbeit half allerdings nicht nur anderen, sondern auch ihr selbst und ihrem Ehemann Ottmar. Dessen orthopädische Praxis soll sich wohl nicht mehr getragen haben. Aus heutiger Sicht irgendwie kaum zu glauben, denn macht ihr mal einen Termin beim Orthopäden. Naja, egal. Jedenfalls hielt Allen ihre Familie mit den Diäten über Wasser, die sie als Politikerin erhielt. Also Hauptverdienerin der Familie und das in diesen Zeiten.
Ja, jetzt versuchen wir euch nochmal einen Überblick zu geben, was sie noch so alles tat, wo sie überall lehrte, organisierte, im Vorstand saß, Gründungen. Wirklich schwer, den Überblick jedenfalls für uns zu behalten. Sie ist ja auch noch nebenbei Mutter von 6 Kindern und Hauptverdienerin der Familie. Wirklich Chapeau. Als Politikerin sorgte sich Allen aber nicht ausschließlich um ihre Kinder, Jugendliche und sozial Schwache. Auch die Gründung der katholischen Polizeiseelsorge geht auf ihre Initiative zurück. Dabei schlagen in Allen auch immer zwei Herzen. Das Reformerische für Frauenrechte, Bildung, soziale Arbeit und das andere, nämlich ein eher konservatives, religiös geprägtes. Welche Anteile auch immer da reinspielten. Sie hatte ein großes Bewusstsein für Ungerechtigkeit und vor allem auch feine Antennen für Dinge und Menschen, die die deutsche Demokratie bedrohten. Und damit sind wir wieder bei den Nationalsozialisten, die in den frühen 20ern schon eine nicht zu unterschätzende Bedrohung für die demokratische Ordnung der Weimarer Republik waren.
Leider. Hätten nur alle so gut aufgepasst wie Allen. Das Magazin Engagiert des Katholischen Deutschen Frauenbunds sagt dazu, ihre erste Legislaturperiode als Vertreterin der Bayerischen Volkspartei ist geprägt von Turbulenzen und Gewalt. Die Anhänger Hitlers machen Randale und verfolgen das Ziel, eine nationale Diktatur zu errichten. NSDAP-Vorsitzender Hitler wird zum politischen Führer des Deutschen Kampfbundes gewählt, den die Sturmabteilung, kurz SA, und bewaffnete bayerische Einwohnerwehren angehören. Zitat Ende. Das führte auch zu gezielten Gewaltattacken gegen Andersdenkende. So hatten SA-Leute im Frühjahr 1923 einem Pazifisten ein Auge ausgeschlagen, nachdem es bereits im Januar 1923 zu Übergriffen der SA auf einer Veranstaltung der Friedensgesellschaft kam. Vielleicht sind auch dieselben Vorfälle gemeint, da sind die Quellen etwas unscharf. Jedenfalls tat sich Allen nach diesen Vorkommnissen mit mehreren weiteren Frauen zusammen, darunter eben auch Anita Augsburg und deren Lebensgefährtin Lida Gustava Heimann. Die gingen zu dritt zum damaligen bayerischen Innenminister Franz Xaver Schweier und forderten Adolf Hitler als kriminellen Ausländer aus Deutschland, aus Bayern auszuweisen. Genau richtig gehört. Autor Manfred Berger zitiert Lida Gustava mit den Worten, dass der Mann nur mit den Achseln zuckte und schwieg. Zitat, wir verfehlten nicht, schrieb später Lida Gustava Heimann, vorausahnend dem Innenminister zum Schluss zu erklären, dass die Zeit schon noch kommen werde, wo er sich an unsere Forderungen erinnern und diese bedauern würde. Zitat Ende.
Das macht mich sprachlos, ne? Mhm. Auch irgendwie richtig tragisch, ja. Fast, wie die Frauen Hitler einen kriminellen Ausländer nannten. Schließlich war dieser ja damals auch Österreicher. Und tragisch, dass da nicht reagiert wurde, sondern einfach nur mit den Achseln gezuckt wurde, können sich auch manche mal vor Augen führen, wenn wieder im Namen der geistigen Nachfolger Hitlers gegen friedliche MigrantInnen, wie Ellen es ja selbst auch war, und Asylsuchende gehetzt wird. Zurück in das Jahr 1923. Sie und andere haben also längst erkannt, welche Bedrohung Hitler und die Nazis darstellten. Deshalb haben sie auch Augen und Ohren offen gehalten, was sich noch als enorm wichtig herausstellen sollte. Die Mona Zensia bezeichnete Ellen nämlich nicht ohne Grund als Networkerin, ohne das Wort je gekannt zu haben. Das ist ja auch eines unserer großen Themen hier. Redet miteinander, helft euch, vernetzt euch. Das jedenfalls half Ellen, als sie am frühen Abend des 8. November 1923 von den Putschplänen Hitlers und seiner Schergen sowie deren geplanten Marsch auf die Münchner Feldherrenhalle erfuhr. Wie genau, wissen wir nicht, wohl aber, was sie danach tat. Zitat der Süddeutschen Zeitung: Sie griff sofort zum Telefonhörer, verständigte alle Mitglieder der Regierung sowie der Bayerischen Volkspartei, die sie erreichen konnte und die noch nicht von den Putschisten verhaftet worden waren. Den stellvertretenden Ministerpräsidenten Franz Matt benachrichtigte einer ihrer Söhne sogar mit dem Fahrrad. Zitat Ende.
Ellen zögerte also keine Sekunde, Himmel und Hölle in Bewegung zu setzen, um diesen Putsch zu verhindern. Was sie weiter tat, beschreibt die SZ, sie nutzte ihre Frauenschule in der Theresienstraße als Zufluchtsort für die PolitikerInnen, dort, wo niemand von der NSDAP sie vermuten würde. Von dort wurde dann Kriegsrat gehalten und der Putsch zum Staatsverbrechen erklärt. Zitat: Ammann sorgte dafür, dass Einheiten der Reichswehr nach München verlegt wurden und sie organisierte ein Auto, das die Regierung in ein Ausweichquartier nach Regensburg brachte. Hätte Ammann gezögert, die Politiker um Franz Matt wären wohl von den Nationalsozialisten überrascht worden. Und der Putschversuch Hitlers hätte womöglich ein anderes Ende genommen. Zitat Ende. Und dieser Putschversuch könnte natürlich eine ganz eigene Folge füllen, aber so viel. Jakob Wetzel, Autor des Artikels, aus dem wir eben zitiert haben, beklagt, dass Ellens Rolle an der Verhinderung des Putsches in der Folge kaum gewürdigt wurde. Du hattest eben gerade das Geschichtsbuch erwähnt. Und auch im deutschsprachigen Wikipedia-Artikel zum Putschversuch fehlt Ellen Amanns Name komplett. Und das ist ein Skandal, das müssen wir ändern.
Wirklich, ja. Fakt ist, dass sich die bayerische Landespolizei dem Putsch energisch entgegengestellt hat und auch viele Männer ihr Leben verloren. Von weiblichen Todesopfern wird auch hier nicht berichtet. Die Frauen, wie, ja, naja, Punkt. 16 Putschisten wurden dabei getötet. Die NSDAP wurde in der Folge verboten und Hitler zu einer 5-jährigen Haftstrafe verurteilt, bei deren Abbüßung er seine Hetzschrift Mein Kampf verfasste und schon nach 9 Monaten wieder freikam. Man hat ihn nicht ausgewiesen, aufgrund seiner rhetorischen Fähigkeiten, sich als Mann mit, Zitat, rein vaterländischen Geist und edelsten Willen zu inszenieren. Sein Mitstreiter General Ludendorff wurde freigesprochen, aufgrund seiner Verdienste im Ersten Weltkrieg. What the fuck? Der Rest ist Geschichte.
Und die kann es auch wieder werden, wenn wir nicht aufpassen und aufhören, die Taten und den Einfluss von politischen Extremisten zu relativieren. Der persönliche Kommentar musste sein. Sorry.
Richtig, jedenfalls. Katrin, richtig.
Ellen Ammann hat. Sorry. Ja, nee, also. Nö. Punkt.
Ja.
Ellen Ammann hat laut Gustava Lieder-Heimann damals ein Blutbad verhindert. Und sie schrieb: Aber der Hitlermarsch auf Berlin endete am 9. November vor der Feldherrenhalle in München. Dass dieses ganze, geradezu törichte Unterfangen nicht in einem furchtbaren Blutbade endete, sondern nach wenigen Stunden zusammenbrach, ist meines Erachtens auf die Initiative einer Frau, Ellen Ammann, bayerische Landtagsabgeordnete, zurückzuführen, die vorausschauend, instinktiv und nach sicheren Anzeichen erkannte, dass sich eine Katastrophe vorbereitete und daraufhin ihre Maßnahmen traf. Zitat Ende. Der erwähnte Franz Matt, damals stellvertretender Ministerpräsident und Kultusminister, sagte über Ellen: Die Kollegin Ammann hatte damals mehr Mut bewiesen als manche Herren. Gänsehaut, Gänsehaut.
Als bei der Landtagswahl 1924 der Völkische Block in den Landtag einzog, schrieb Ellen, Zitat: Der Ausgang der bayerischen Landtagswahl sollte den Frauen zu denken geben. Die arme Großstadtbevölkerung läuft jedem neuen Propheten nach, von dem sie sich eine Besserung verspricht. ohne Nachprüfung, glaubt sie tönenden Worten, wenn diese Gänsefüßchen neue Partei einmal mitzusprechen hat in den Parlamenten, dann wird sich zeigen, dass sie nicht imstande ist, die Lage des Vaterlandes ohne weiteres zu bessern. Ja, wir haben allen Grund zu befürchten, dass besonders für unsere bayerische Heimat ihre Politik verhängnisvoll werden wird. Eine Überspannung, ja eine Vergötterung des nationalen Gedankens aber, wie sie von völkischer Seite getrieben wird, ist in unseren Augen verwerflich. Zitat Ende. Daran, um wieder bei Katrin anzuschließen, daran sollten wir uns auch heute im Jahr 2025 erinnern. Unfassbar eigentlich. Ellen Ammann hielt noch am 22.11.1932 im Landtag eine lange Rede zur Situation kinderreicher Familien und auch gegen Abtreibung, leider, unglücklicherweise. Wenige Minuten darauf erlitt sie einen Schlaganfall. Sie starb in der folgenden Nacht am 23.11.1932 an dessen Folgen und sollte Adolf Hitlers Schreckensherrschaft nicht mehr erleben.
Wir haben ja in der Folge zu Anita Augsburg beschrieben, wie es sie und Gustava Lieder-Heimann das Herz gebrochen hat, als Hitler an die Macht kam und beide ins Exil zwang. Und Ellen Ammann blieb dieses Schicksal erspart und doch ist sie trotz ihrer mutigen Taten noch viel zu wenig sichtbar, was auch an den Nazis lag. Zitat. Mona Zensia schreibt dazu, wenige Monate nach ihrem Tod veröffentlichte ihre enge Mitarbeiterin Marie-Amélie von Goudin eine Biografie. 1933 lassen die Nationalsozialisten die 60.000 bereits gedruckten Exemplare einstampfen. Man hatte nicht vergessen, dass Ammann 1923 an der Vereitelung des Hitlerputsches beteiligt war. Zitat Ende.
Ellen wurde am alten südlichen Friedhof in München bestattet, wo der katholische Deutsche Frauenbund jedes Jahr anlässlich ihres Todestags eine Kranzniederlegung durchführt.
Auch andere Ehrungen wurden ihr zuteil. So gibt es nach ihr benannte Straßen in Bamberg, Ingolstadt, München-Blumenau und Regensburg. An ihrem 150. Geburtstag 2020 wurde von den von ihr gegründeten Verbänden der Erzbischof Kardinal Marx um eine Seligsprechung Ellens ersucht. Es zeigt noch einmal eindrucksvoll, was Ellen alles gegründet bzw. mitbegründet und angeführt hat. Da wären zum einen KDFB, Landesverband Bayern, Katholische Bahnhofsmission München, INVIA Bayern e.V., INVIA München e.V., Katholische Stiftungshochschule München, Säkularinstitut Ancillae Sanctae Ecclesia, Entschuldigung, ich bin wirklich schlimm in Latein, und die Katholische Polizeiseelsorge Bayern.
Ja, hui. Da muss auch niemand religiös sein, um diese enorme Lebensleistung anzuerkennen, da sind wir uns einig.
Ja.
Ellen Ammann war eine starke Frau, weil sie Mut, Weitsicht und unerschütterliches Engagement miteinander vereinte. Sie handelte nicht nur aus Überzeugung, sondern auch entschlossen. Als Sozialpionierin, Politikerin, Mutter, Netzwerkerin und Widerstandskämpferin. Ihr Lebenswerk zeigt, dass wahre Stärke nicht laut sein muss, sondern sich in verantwortungsbewussten Handeln, Beharrlichkeit und echter Fürsorge für andere auch ausdrücken kann. Ob in der sozialen Arbeit, der Frauenbildung oder beim mutigen Eingreifen gegen den Hitlerputsch, also gegen den Putsch von Hitler, Ellen hat sich nie gescheut, Verantwortung zu übernehmen. Ihre Stimme war klar, ihre Haltung standhaft. Eine Frau, die nicht nur Geschichte geschrieben hat, sondern auch heute noch Vorbild ist.
Deswegen ist es wichtig, dass wir sie vorgestellt haben. Ellen Ammann hat uns gezeigt, wie kraftvoll es ist, sich mit Leidenschaft, Haltung und Weitsicht für andere einzusetzen und was passiert, wenn Frauen sich vernetzen, Verantwortung übernehmen und den Mut haben, auch gegen den Strom zu schwimmen. In der nächsten Folge sprechen wir mit einer Frau, die genau das in der heutigen Medienwelt lebt. Nicola Lefourch. Sie ist Chefredakteurin der wiedergestarteten Marie Claire Deutschland, Unternehmerin, Journalistin, Mutter und eine echte Visionärin, wenn es darum geht, weibliche Perspektiven sichtbar zu machen.
Ja, wir sprechen mit ihr über ihren Weg vom Wirtschaftsstudium in die Medienbranche, über Herausforderungen in männerdominierten Verlagen, über Mut zur Selbstständigkeit und natürlich über ihre Mission, mit Marie Claire eine neue, starke Stimme im deutschen Medienmarkt zu etablieren. Freut euch auf ein spannendes, offenes Gespräch und eine Frau, die nicht nur kluge Fragen stellt, sondern selbst viele gute Antworten hat.
Bis dahin hört gern ältere Folgen, erzählt anderen von uns und folgt uns natürlich auf Instagram zum Beispiel. Da sind wir sehr aktiv unterwegs. Bleibt gesund und munter und
bis zum nächsten Mal.
Tschüss.